Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Wohnungsnot, der Druck auf die Mietmärkte in den großen deutschen Städten, er wirkt sich natürlich auch auf Künstlerinnen und Künstler aus. Es gibt mehrere Orte, an denen ganze Künstlergemeinschaften, Künstlerkollektive zurzeit bedroht sind. Beispiele, die auch über die jeweilige Stadt hinaus Schlagzeilen machen im Moment, sind zum Beispiel Hamburg-Altona, Köln-Ehrenfeld oder auch Berlin-Wedding. Alles, und das fällt sofort auf, Stadtteile, die lange Zeit als gar nicht besonders attraktiv galten und die es jetzt langsam werden. Und da fallen natürlich sofort Stichworte wie Immobilienhai, Wohnungsmangel, Gentrifizierung, alles relativ neue Begriffe. Aber ob das Phänomen solcher Künstlerkollektive und auch die Tatsache, dass sie oft nicht unbegrenzt lange dort bleiben können, wo sie sind, ob das überhaupt neu ist, das wollen wir jetzt besprechen. Und zwar mit Wolfgang Ruppert. Er ist Professor für Kultur- und Politikgeschichte an der Berliner Universität der Künste und neben anderen Büchern auch Autor des aktuellen Buches Künstler, Kreativität zwischen Mythos, Habitus und Profession. Schönen guten Morgen, Herr Ruppert.
Ja, guten Morgen.
Also Gentrifizierung ist ein Begriff, der so im Alltagsleben noch gar nicht so lange angekommen ist. Aber das, was wir da erleben, dass durch Entwicklungen in bestimmten Stadtvierteln Künstler regelrecht verjagt werden, ist das wirklich was vollkommen Neues?
Das ist in dieser Form was Neues, was erst seit den 80er Jahren möglich geworden ist, seitdem die zweite Industrialisierungsphase zu Ende geht oder zu Ende gegangen ist und die Digitalisierung neue Produktionsformen hervorgebracht hat. Und das hat bedeutet, dass diese Fabrikareale, in denen 50 oder 100 Jahre lang produziert worden sind, aufgelöst worden sind und die Immobilien nun neu verwendet werden können. Das hat dazu geführt, dass manche Projektentwickler auch das als eine Chance genommen haben, um das Grundstück aufzuwerten, die Immobilie aufzuwerten und natürlich zu anderen Preisen dann auch zu verkaufen. Und diese Käufer haben naturgemäß dann auch den Versuch gemacht, die Mieten zu erhöhen. Also das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist natürlich, dass mit diesem Freiwerten auch die Chance gegeben war, dass sich neue Künstlerkollektive da drin oder sagen wir besser Künstlerszenen gebildet haben. Denn im Regelfall ist das ja sehr offen und hängt davon ab, ob das dann selbstverwaltet wurde, ein Modell, das in den 80er Jahren besonders en vogue war, oder ob es auf reinen Vermietungen basiert. Historisch gesehen ist das ein altes Problem. In meinem Buch versuche ich das unter dem Begriff sozialer Raum zu thematisieren. Das heißt, dass Kreativität immer auch besondere soziale Räume braucht, in denen Künstlerindividuen zu sich selbst kommen, sich entfalten können, mit anderen Menschen zusammenarbeiten können, sich in einer Gemeinschaft auch besser zu fühlen als verloren allein irgendwo im Atelier.
Das kann ich zwar verstehen, Herr Ruppert, aber ich frage mich manchmal, ist diese Zusammenkunft dort nun konkret in einem Kollektiv oder auch nur in einem bestimmten Viertel, in dem halt ziemlich viele Künstler ansässig sind, für den kreativen Prozess denn wirklich förderlich? Ich meine, wir haben ja manchmal auch noch das Klischee im Kopf von dem Künstler in seiner einsamen Kammer, der völlig weltabgewandt arbeitet.
Ja, ich glaube, es braucht beide Arbeitsformen. Also man braucht eine bestimmte Gemeinschaft, um zu besonderen Leistungen überhaupt kommen zu können, Anregungen zu bekommen, von anderen auch zu sehen, wie es andere machen und davon seinen eigenen Weg auch neu bestimmen zu können. Das ist die eine Seite. Zum anderen braucht ein bestimmtes Werk auch eine vertiefte Entfaltung, eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem, was man da macht, eine Intensität des Arbeitsprozesses, der künstlerischen Arbeit, wo Kreativität überhaupt zu sich selbst kommt, ein Werk entsteht. Also beide Dimensionen sind wichtig. Früher war es so, dass um 1900 das Künstlerviertel München-Schwabing einen besonderen Ruf entwickelt hat, weil es die Szene für die damalige moderne Bewegung war, um 1900, also die wir meistens mit dem Begriff Jugendstil verbinden. In den 20er Jahren hat man Ateliergemeinschaften gebildet, beispielsweise hier in Berlin. Damals wurde die alte Kunstgewerbeschule verlegt an die Hardenbergstraße und in diesem Gebäude wurden dann Ateliers vermietet. Das ist, also es gibt viele Wege sozusagen, wie Kreativität sich dann auch einen Ort suchen kann, um dort zu sich selbst zu kommen, also zu einem künstlerischen Ausdruck, zu einer künstlerischen Individualität. Also beides ist erforderlich. Gemeinschaft auf der einen Seite und andererseits Konzentration des Einzelnen auf ein Werk.
Aber wenn, Sie haben gesagt, es gibt viele Wege, aber wenn auf welchem Weg auch immer eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern sich in einer bestimmten Gegend ansiedelt, also wenn so ein Künstlerquartier erstmal entsteht, dann ist das ja häufig auch eine Aufwertung eines gar nicht so selten vorher nicht besonders attraktiven Stadtteils. Sind denn dadurch nicht die Künstlerinnen und Künstler unfreiwillig auch selber schuld daran, dass sie vielleicht dann irgendwann dort aus Kostengründen nicht mehr leben können? Wir haben das ja in vielen Stadtteilen erlebt. Sie haben einige in Deutschland erwähnt. In London haben wir das zum Beispiel Notting Hill gehabt. Das war mal sehr unbeliebt. Dann kamen die Künstler. Heute ist es unglaublich teuer geworden. Also ist das nicht ein fast zwangsläufiger Prozess?
Ja, genau. Das ist ein Prozess, der immanent im Kapitalismus angelegt wird, dass etwas verwertet wird und zu einem bestimmten Preis dann höherwertig auch verkauft werden kann. Das ist die Miete dann natürlich. Aber andererseits ist es ja für ein Jahrzehnt oder für eine bestimmte Zeit dann auch eine Chance, auf einem solchen Gelände etwas machen zu können, wozu es sonst keinen öffentlichen Raum gibt. Es gibt andererseits auch Beispiele, beispielsweise hier in Berlin-Moabit, wo auf einem ehemaligen Güterbahnhof ein Künstlerhaus entwickelt wurde, als Denk- und Produktionsort, das sogenannte ZKU, das auch vom Bezirk mit teilfinanziert wird, wo also öffentliche Gelder durchaus mit dieses Projekt abstützen und darin dann eben 13 Atelierwohnungen zur Verfügung stehen, die dann auf Projektanträge an bestimmte Künstler dann vergeben werden, die darin auch eben ein künstlerische Arbeit realisieren können. Also es gibt verschiedene Modelle, in denen das stattfindet.
Gibt es eigentlich, wir haben ja ein Klischee im Kopf, das natürlich nicht immer zutrifft. Künstler müssen ja nicht arm sein. Natürlich gibt es auch Künstler, die ab einer gewissen Phase ihres Lebens sogar sehr viel Geld verdienen mit ihrer Kunst. Gibt es da eigentlich eine Form der Solidarität? Also gerade in solchen Vierteln, gar in Kollektiven, zahlen dann die reichen Künstler die Miete manchmal für die Erfolglosen?
Also ich habe da noch nicht so sehr viel von gehört. Ja, andererseits gibt es natürlich Künstler, die dann auch großzügig sind. Aber wir müssen immer davon ausgehen, dass von den Kunsthochschulabsolventen wir lediglich von 3-5% später wieder was hören. Also viele versuchen dann genau in solchen offenen Räumen auch sich selbst weiterzuentwickeln und zu einer intensiveren Arbeit auch zu kommen, Werke herzustellen, die dann im Ausstellungsbetrieb, im Kunstbetrieb Anerkennung finden. Also dieser Kampf um Anerkennung braucht auch immer Raum, braucht öffentlichen Raum. Also all das habe ich in meinem Buch Künstler Ausrufezeichen, deswegen Ausrufezeichen, weil es geht dann auch darum, für den Einzelnen nämlich diesem Bild des Künstlers auch folgen zu können und in diesem Bild sozusagen sich selbst dann auch realisieren zu können und öffentliche Anerkennung zu finden. Also all das gehört zusammen. Und deswegen denke ich, war es gut, dass jetzt für eine bestimmte Zeit solche großen Areale offen waren, sodass man sie ganz unterschiedlich nutzen konnte, also von Leuten, die da reingegangen sind. Ob das nur selbstverwaltet ist und selbstverwaltet geblieben ist oder eben diesem Druck des Kapitalismus nun unterliegt, nämlich über Vermietungen und die Steigerung von Mieten auch wieder rausgedrängt zu werden. Das ist jetzt ein Teil des historischen Prozesses. Also als Kulturhistoriker kann ich nur darauf verweisen, dass man sich eben beschäftigen sollte mit dieser Historizität auch unserer heute gegenwärtigen Situation.
Herr Ruppert,
das ist interessant daran, dass man sieht, dass wir Menschen eben immer solchen historischen Bedingungen auch unterworfen sind und eben gerade auch die Künstler.
Herr Ruppert, herzlichen Dank fürs Gespräch. Wolfgang Ruppert war das Autor des Buches Künstler, Ausrufezeichen, hat es selber nochmal betont, und Professor für Kultur- und Politikgeschichte an der Universität der Künste hier in Berlin.